als ziviler Peacekeeper in der Ukraine, wie die EU ukrainische Staatsanwälte bei der Ermittlung und strafrechtlichen Aufarbeitung schwerster Völkerrechtsverbrechen berät. Peacekeeper, da denken viele wohl spontan an Blauhelmsoldaten, die im Dienst der UNO auf Friedensmissionen in aller Welt sind. Die Bundesrepublik Deutschland entsendet aber nicht nur Soldaten zur Friedenssicherung in Krisen- und Kriegsgebiete, sondern sie entsendet auch Polizisten und zivile Fachkräfte. Einige von ihnen sind jetzt als Peacekeeper des Jahres ausgezeichnet worden. Der Jurist Thomas Körner zum Beispiel, der seit 2023 für die EU-Beratungsmission EUAM in der Ukraine arbeitet. Guten Tag, Herr Körner.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Mattei fragt, ein Podcast von rbb24.
Herr Körner, herzlichen Glückwunsch zum Peacekeeper des Jahres erstmal. Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie?
Danke. Ich sehe die Auszeichnung als stellvertretende Auszeichnung für zwei Gruppen an. Für alle Mitarbeiter, die in der Ukraine arbeiten unter sehr schwierigen Bedingungen. Und für Mitarbeiter, die am internationalen Strafrecht arbeiten. Und zwar nicht nur am Strafgerichtshof in Den Haag, sondern es gibt auch noch in Bangui einen Sonderstrafgerichtshof und dann natürlich in der Ukraine. Und für diese beiden Gruppen empfinde ich das so ein bisschen stellvertretend.
Was genau machen Sie bei der EU-Mission in der Ukraine?
Meine Aufgabe ist internationales Strafrecht und zwar die Beratung bei der Ermittlung und strafrechtlichen Verfolgung vom internationalen Strafrecht. Die EUAM ist eine Beratermission. Das heißt, wir nehmen keine exekutiven Aufgaben wahr. Und im Strafrecht ist das meiner Meinung nach sehr gerechtfertigt. Sie müssen sich vorstellen, wenn jetzt jemand nach Deutschland kommt und uns beraten will und die Person weder die Sprache spricht, weder das Prozessrecht kennt, weder den kulturellen Hintergrund im Detail kennt und dann strafrechtliche Ermittlungen durchführt, das heißt Beweismittel sichert, Zeugen befragt, vielleicht sogar als Staatsanwalt im Gericht auftritt, das geht natürlich nicht. Und ähnlich empfinde ich es in der Ukraine. Wir helfen der Staatsanwaltschaft, aber auch Ermittlungsbehörden, aber auch im Austausch mit der Richterschaft und Verteidigern, dass Thema internationales Strafrecht dort so gut wie möglich behandelt wird.
Ermittlung und Verfolgung internationaler Straftaten, das ist nicht Ihre eigentliche Aufgabe, aber Sie beraten. Um welche Tatbestände handelt es sich da eigentlich?
Internationale Straftaten ist eine relativ klar definierte Gruppe, unter Juristen zumindest. Es sind meistens vier Verbrechenstatbestände. Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das sind sozusagen Verbrechenskategorien. Genozid und das Verbrechen des Angriffskrieges. Das sind die vier Typen, die man gemeinhin als internationale Verbrechen bezeichnet.
Können Sie konkrete Beispiele für diese Tatbestände nennen in der Ukraine?
Zum Beispiel Kriegsverbrechen. Kriegsverbrechen sind große Verletzungen von internationalem humanitären Völkerrecht. Das heißt, Recht, was im bewaffneten Konflikt anwendbar ist. Und das kann sein, wenn man Zivilisten tötet, im Allgemeinen, wenn man zivile Objekte beschädigt, aber auch zum Beispiel Tatbestände wie Deportation, wenn man Leute zwingt, von einem Land ins andere überzusiedeln oder sich zu bewegen.
So wie die Russen das eben auch in diesem Kontext tun. Wie ermittelt man eigentlich Völkerrechtsverbrechen im Kontext eines bewaffneten Konflikts? Wie kann man zum Beispiel Beweise in einem Bereich sichern, in dem direkte Kampfhandlungen stattfinden?
Ja, das ist in der Tat eine ganz große Herausforderung. Und da muss man auch sagen, der Konflikt in der Ukraine ist meines Wissens zum ersten Mal in der Geschichte, dass eine der Kriegsparteien sich aktiv dafür entscheidet, internationales Strafrecht als eine, nicht die einzige, aber als eine Antwort zu nehmen, um auf diesen Konflikt zu reagieren. Also es ist wirklich außergewöhnlich und das macht auch nochmal deutlich, warum es so wichtig ist, dass wir helfen, dass das auch klappt und funktioniert. Wie läuft das in einem bewaffneten Konflikt? Also wenn es Luftangriffe gibt und man glaubt, dass entweder diese Drohnen oder diese Raketenangriffe internationales Recht verletzen, kann man natürlich dann Spuren sichern. Bei potenziellen Verbrechen in besetzten Gebieten sieht es natürlich ganz anders aus. Das wäre dann potenzielle Fälle von Deportation zum Beispiel. Es gibt relativ viel übers Internet. Social Media ist auch bei den Russen bekannt und wird benutzt. Vielleicht andere Programme. Aber man kann versuchen, Online-Posts zu bekommen von Soldaten, die irgendwas posten. Man kann versuchen, über Satellitenbilder Truppenbewegungen nachzuverfolgen. Aber auch, was vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, es gibt immer noch die Möglichkeit für Zivilisten unter bestimmten Umständen von den besetzten Gebieten in die nicht besetzten Gebiete rüberzugehen und wieder zurück. Also ich erinnere mich gerade an einen Fall, wo wir mit einer regionalen Staatsanwaltschaft geredet haben. Und der ist es gelungen, eine Zeugin zu vernehmen, die in den besetzten Gebieten gewohnt hat und dann trotz alledem aussagen konnte. Aber das ist natürlich die Ausnahme.
Geht es bei Ihrer Beratungstätigkeit, bei der Tätigkeit der EUAM, ausschließlich um Kriegsverbrechen, um mutmaßliche Kriegsverbrechen, die Russland in der Ukraine zur Last gelegt werden? Oder auch andersrum, geht es auch um Kriegsverbrechen von Ukrainern?
Wir als Beratungsmission versuchen, unseren lokalen Partnern, das heißt den Ukrainern in diesem Fall, zu helfen bei den Aufgaben, die Sie aussuchen. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass gerade die Priorität für Ermittlungen von potenziellen Kriegsverbrechen zum Beispiel von Ukrainern keine große Priorität hat. Das heißt aber nicht, dass wir als Internationale nicht immer darauf bestehen, dass dies auch passieren kann und darauf hinweisen sozusagen. Aber der nationale Partner bestimmt, wo der Schwerpunkt der Arbeit liegt. Und nochmal ganz kurz zur EUAM. Die EUAM ist eine Mission, die den zivilen Sicherheitssektor reformieren soll. Also es gibt ganz viele Projekte und internationales Strafrecht ist nur eines davon.
Herr Körner, die ukrainische Zivilgesellschaft, die in diesem Krieg ja vieles übernimmt, was woanders der Staat eigentlich besorgt, beteiligt sich auch an der Dokumentation von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Truthhounds zum Beispiel, für die sich die bei einem russischen Angriff getötete Autorin Viktoria Amelina engagiert hatte. Wie schätzen Sie die Arbeit solcher Organisationen ein bei der Ermittlung?
Grundsätzlich erstmal positiv. Aber, und da komme ich auch aus einem sehr strikten Verständnis und wir als Beratermission sowieso, wir sind mit der EU, wir müssen ganz darauf achten, dass da keine Übertritte passiert. Man muss aufpassen, dass nicht genuin ermittlungstechnische Aufgaben ausgelagert werden. Es kann passieren, dass eine Zeugin oder ein Zeuge erst von einer NGO befragt wird und dann unter Umständen nochmal befragt wird und dann vielleicht im Gerichtssaal nochmal aussagen muss. Und das will man natürlich vermeiden. Also die Retraumatisierung durch konstante Befragung. Und für den Verteidiger bieten sich durch mehrere Interviews von einer Person über denselben Sachverhalt natürlich Möglichkeiten, dann Unterschiede aufzuzeigen und dass man dann sagt, ja, in der ersten Version war das doch so und jetzt in der dritten haben sie aber das gesagt, dann stimmt es also gar nicht, dann haben sie das gar nicht gesehen. Also da muss man aufpassen, dass man nicht überermittelt, beziehungsweise dass auch mehrere NGOs dieselbe Person befragen. Also das ist schwierig.
Dokumentation und Ermittlung internationaler Straftaten, das ist ja das eine. Die Ahndung ist das andere. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagte bei der Verabredung des Sondertribunals zur Verfolgung russischer Straftaten in der Ukraine letztes Jahr, niemand in der russischen Führungsriege sei jetzt mehr unantastbar. Ist das wirklich so, dass etwa ein Putin oder ein Shoigu von einem Gericht belangt wird für die mutmaßlichen Straftaten in der Ukraine, die sie zu verantworten haben?
Sag niemals nie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine absolute Sicherheit gibt, dass diese Personen sich nicht irgendwann der internationalen Gerichtsbarkeit verantworten müssen. Das hat man vielleicht bei Omar al-Bashir auch nicht gedacht und dann kam es ziemlich nah. Aber als der noch in Power war, war das auch unabsehbar. Das dachte man dann wahrscheinlich auch nicht von Duterte, der gerade im Vorverfahren beim ISTGH sich verantworten muss. Und wenn Sie mich so fragen, Strafrecht, also internationales Strafrecht ist ja ein Sport für Optimisten.
Und Sie sind einer.
Ich muss per Definition einer sein, weil ich ja internationales Strafrecht mache. Also sonst wäre es, glaube ich, etwas zu traurig, wenn man sich tagtäglich mit einer Sache beschäftigt, wo man denkt, das bringt sowieso alles nichts, na, dann soll man doch lieber was anderes machen.
Thomas Körner, Optimist, Sie beraten ukrainische Institutionen bei der Aufarbeitung internationaler Straftaten. Warum brauchen die denn Beratung?
Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden sind sehr motiviert und auch kompetent. Allerdings ist die Situation, die Ukraine gerade ereilt oder die bewältigt werden muss, so außergewöhnlich, dass, glaube ich, jeder Rechtsstaat und jedes Rechtsstaatssystem erstmal überlastet wäre. Stellen Sie sich vor, wenn in Deutschland auf einmal Tausende von Fällen versucht würden, unter Kriegsbedingungen abgeurteilt zu werden, erstmal ermittelt zu werden und dann abgeurteilt zu werden. Da wäre jedes System relativ schnell am Rande seiner Kapazitäten. Und internationales Strafrecht ist halt noch ein Nischenrechtsgebiet. Es ist schon etwas anders als Strafrecht, normales Strafrecht in Anführungsstrichen, setze ich das mal. Wobei ich jetzt nicht sagen muss, das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Also ein gut ausgebildeter Jurist, der kann sich da einarbeiten und nach einer gewissen Zeit ist er oder sie dann relativ fit im internationalen Strafrecht. Und genau so soll es durch die Hilfe von Internationalen, die gerade in der Ukraine sind, laufen.
Was genau tun Sie denn dann da als EUAM?
Die EUAM, wir sind gebündelt in der International Crimes Component. Und diese Component, die hat dann zwei Units, die Legal Unit und die Investigation Unit. Und das zeigt schon so ein bisschen, wo die Hilfe hingeht, also sowohl die Ermittlung und alles, was juristisch ist. Ich arbeite in der Legal Unit, in der juristischen Unit, und da ist die Hilfe von der Bandbreite relativ breit gefächert. Ich gebe Ihnen mal Beispiele. Wir können unsere Meinung abgeben zu zukünftigen Gesetzesvorhaben, wie das in der Zukunft ausformuliert werden soll, damit es sinnvoll ist und vielleicht auch so weit wie möglich und nötig den internationalen Straftatbeständen entspricht. Eine weitere Funktion ist, wenn die Staatsanwaltschaft eine Strategie zur Verfolgung von internationalen Verbrechen festlegt für die nächsten 3 Jahre, dann würden internationale Partner dazu kommentieren und ihre Meinung dazu sagen. Es kann sein, dass man Workshops macht zu bestimmten Rechtsgebieten. Crimes against children, crimes against the environment.
Also Verbrechen gegen die Umwelt, gegen Kinder.
Genau. Und dann gibt es entweder bei der EUAM, bei uns in der Unit, die Kapazitäten und das Wissen, das selber zu machen. Oder wir sind natürlich auch vernetzt, weil die Blase des internationalen Strafrechts auch relativ klein ist und wir kennen andere Leute. Und dann guckt man, ob man bestimmte Experten einlädt, die dann nach Kiew kommen oder woanders in die Ukraine und dort einen Workshop machen. Man muss versuchen, das natürlich alles in einer Art zu halten, die sich dann selber trägt irgendwann, weil sonst bringt es nichts.
Das heißt so, dass die Ukrainer eines Tages auf eigenen Beinen stehen können.
Voilà, genau. Ja, das ist das Ziel und das wird auch passieren.
Nun ist die EU ja nicht die einzige internationale Organisation, die in der Ukraine präsent ist, sondern auch die UNO zum Beispiel, andere auch. Ergänzen Sie einander? Arbeiten Sie zusammen oder auch konkurrierend?
Im Idealfall ergänzen wir uns. Ich würde sagen, Konkurrenz besteht in dem Sinne nicht, dass die EU jetzt nicht zeigen muss, dass sie irgendwie besser ist oder ein besseres Verhältnis zu den Ukrainern haben. Aber Sie haben recht, es gibt eine Fülle von internationalen Akteuren und man muss versuchen, Doppelungen zu vermeiden. Und das kann man manchmal, aber manchmal entstehen trotzdem noch Doppelungen. Die Doppelung muss nicht notwendigerweise schlecht sein, wenn jetzt zwei internationale Organisationen zu einem Thema mit den Staatsanwaltschaften sprechen oder mit der Richterschaft. Das ist nicht notwendigerweise abträglich, aber es wäre doch schön, wenn man sich dabei abspricht und versucht, unbewusste Doppelungen zu vermeiden.
Na, ich stelle mir das vor allem für ukrainische Juristen, Richter, Staatsanwälte und so weiter, sehr zeitraubend vor, gerade unter diesen Bedingungen.
Ja, man muss aufpassen. Und ich glaube, unsere Arbeit der Mission im Allgemeinen ist es, Angebote zu machen zur ukrainischen Seite. Und ich glaube, man muss sich auch bewusst sein, dass Angebote manchmal nicht abgelehnt werden, aus Höflichkeit oder weil man den internationalen Partner nicht vor den Kopf stoßen will. Und da gilt es auch selber, sich zu hinterfragen, bringt es jetzt was? Ist das Nicken oder das Ja des ukrainischen Partners jetzt ein ernst gemeintes Ja, ein höfliches Ja oder ist auch egal, das können wir jetzt auch noch mitmachen, Ja. Da müssen sich die internationalen Partner konstant hinterfragen, auf jeden Fall.
Wie ist es eigentlich um die Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine bestellt? Also ist das ein Rechtswesen, das westeuropäischen Vorstellungen im Grunde entspricht, also unvoreingenommen, faires Rechtswesen?
Da lehne ich mich jetzt natürlich aus dem Fenster. Die Feiglingsantwort wäre, das ist nicht meine Spezialität und mein Rechtsgebiet, dazu kann ich nichts sagen. Aber das ist zu feige, deswegen versuche ich trotzdem was zu sagen. Das ukrainische Rechtssystem ist noch sehr geprägt aus historischen Gründen in seiner Nachfolgeschaft als Sowjetsystem. Was ich damit meine, ist fürs Strafrecht, dass es doch sehr starr und sehr formalisiert ist. Und was Nichtjuristen oft vergessen, das materielle Recht, das ist wichtig, aber mindestens genauso wichtig ist das Prozessrecht. Im Prozessrecht können Sachen extrem schwer gemacht werden oder vereinfacht werden. Und da besteht in der Ukraine noch eine gewisse Unflexibilität. Das heißt aber nicht, dass das kein Rechtsstaat ist. Es gibt in der Ukraine auch Korruption und das ist problematisch. Da würde ich jetzt trotzdem nicht sagen, dass ich der Ukraine die Rechtsstaatlichkeit deswegen absprechen würde. Das muss aufgearbeitet werden. Das wird zum Teil aufgearbeitet. Letztes Jahr ist der vorgeblich zweitmächtigste Mann des Staates durch Korruptionsermittlungen zu Fall gekommen. Der musste zurücktreten. Und da gibt es zwei Lesarten. Oh, das ist ganz schlimm. Es sind ja alle korrupt. Der zweitmächtigste Mann des Staates, wie der sich bereichert, das ist die negative Lesart. Und die positivere Lesart ist, wow, das ist ja Wahnsinn. Das Land ist im Krieg, die sind in einem Ausnahmezustand und die Korruptionsbehörde traut sich nicht nur gegen den zweitmächtigsten Mann des Staates zu ermitteln, sondern hat dann auch noch die Macht, auch durch die Unterstützung der Bevölkerung und der Zivilgesellschaften, den zweitmächtigsten Mann des Staates zu Fall zu bringen. Welche Leseart man jetzt nimmt, ist jedem selber überlassen. Vielleicht liegt die Wahrheit auch irgendwo in der Mitte oder ist sowieso subjektiv.
Diese Fragen sind ja auch nicht uninteressant, gerade mit Blick darauf, dass die Ukraine in die EU streben will. Dient ihre Mission, dient die EUAM dann auch sozusagen der Vorbereitung des Rechtswesens auf diesen Eintritt?
Ursprünglich war das nicht geplant. Die EUAM wurde eingerichtet 2015 in Antwort auf die Maidan-Unruhen, um der Ukraine zu helfen, ihren Civilian Security Sektor, also den zivilen Sicherheitssektor zu reformieren. Und das beinhaltet alles Mögliche. Good Governance, Rule of Law, aber sowas auch wie Integrated Border Management. Sie sehen, das ist relativ weit gefächert. Das internationale Strafrecht kam erst 22 dazu im Rahmen der leider Vollinvasion der Ukraine, als es dann notwendig wurde. Diese ganzen Aufgabenbereiche, die zielen natürlich darauf ab, ein Rechtssystem und eine Rechtsstaatlichkeit zu schaffen, die EU-konform ist. Aber unser direkter Auftrag ist das nicht, dass das jetzt unsere Arbeit beeinflusst, ist auch ganz klar. Das ist logisch.
Herr Körner, Sie arbeiten in Kiew, Sie leben da. Reisen Sie auch für Ihre Arbeit durch die Ukraine?
Wir können zum Glück uns in einem gewissen Rahmen bewegen. Und darüber bin ich auch sehr froh, weil es A, wichtig ist, zu den Partnern zu gehen, wenn die aus den Regionen kommen, dass die nicht die ganze Zeit nach Kiew fahren müssen. Und ein ganz persönlicher, egoistischer Grund ist, privat dürfen wir nicht reisen in der Ukraine.
Das ist Vorschrift der EU.
Vermutlich. Das ist Vorschrift der EU aus Sicherheitsbedingungen und ich kann das verstehen, aber dass jetzt in den Karpaten im Südwesten der Ukraine große Sicherheitsbedenken gäbe, darüber kann man sich streiten. Aber ich kann auch verstehen, warum die EU da kein Risiko eingehen will. Auf jeden Fall bedeutet das, dass Dienstreisen meine einzige Möglichkeit ist, das Land so ein bisschen zu bereisen und die Leute kennenzulernen. Wir dürfen nach Odessa fahren, wir dürfen nach Dnipro, Lviv, Lemberg im Westen sowieso. Und dann hängt es jeweils von der Sicherheitslage ab, ob unsere Sicherheitscrew die Reise sozusagen freigibt oder nicht.
Sie haben also Ihr Arbeitgeber, erlegt da bestimmte Regeln auf, aber werden Sie auch geschützt, physisch geschützt, wenn Sie unterwegs sind?
Wenn es die Sicherheitslage erfordert, kann man auch mit gepanzerten Fahrzeugen reisen. Meiner Meinung nach aber, jetzt spricht der Jurist über eine Sicherheitsanalyse, also der Sicherheitsexperte wird wahrscheinlich gleich den Kopf schütteln. Meiner Meinung nach ist es in dem jetzigen Konfliktszenario gar nicht so richtig notwendig, immer in einem gepanzerten Fahrzeug rumzufahren, weil es ja Luftalarme sind. Also es ist nicht so, dass man auf der Straße angehalten und ausgeraubt wird oder so. Wir dürfen auch unter gewissen Umständen, wenn es von der Sicherheit greenlightet wird, mit dem Zug fahren, was ich sehr schön finde.
Und erstaunlicherweise werden die Zugverbindungen von Russland bisher ja auch noch nicht oder nur sehr selten angegriffen.
Das hoffen wir, dass es so bleibt. Das hat in diesem Jahr etwas zugenommen und die ukrainische Bahn hat darauf auch reagiert, dass es inzwischen ein Protokoll gibt, was zu tun ist, wenn entschieden wird, dass ein Zug in Gefahr ist. Dann hält der Zug an und dann müssen alle raus aus dem Zug und sie müssen sich das so vorstellen, also ich nehme meistens den Nachtzug rein und raus. Das wäre dann im Sommer vielleicht noch eine angenehme Übung in der Nacht. Im Winter sieht das schon anders aus, wenn überall Schnee liegt und Minusgrade draußen sind und man dann für einen unbestimmten Zeitraum in der Nähe des Zuges warten müsste. Mir ist es zum Glück noch nicht passiert.
Brauchen Sie auf jeden Fall Handwärmer, Fußwärmer auf jeder Zugreise von und nach Deutschland. Herr Körner, in Deutschland läuft die Entsendung von Personal für Friedenseinsätze ja über das Zentrum für internationale Friedenseinsätze in Berlin. Sind Sie da auch auf den Einsatz in der Ukraine vorbereitet worden?
Das ZIF hat einen interkulturellen Vorbereitungskurs gemacht. Das ist auch wichtig. Das wird oft vergessen. Der interkulturelle Rahmen und interkulturelle Kompetenzen sind extrem wichtig. Solche Soft Skills für das Gelingen des Arbeiten. Und es wird allgemein von allen Ausländern, die bei der EUIM anfangen, verlangt, einen sogenannten HEAT Course zu machen. HEAT steht für Hostile Environment Awareness Training.
Also ein Kurs, der Sie auf die physischen Bedrohungen zum Beispiel vorbereitet.
Genau.
Herr Körner, Missionen wie die EUAM sind auf Jahre, manchmal auch auf Jahrzehnte angelegt. Sie haben schon gesagt, sie ist 2014 entstanden. Aber das Personal, das wird ja regelmäßig ausgewechselt. Sie sind also auf Zeit dort. Wohin würden Sie denn gern als nächstes gehen? Welches Konfliktgebiet reizt den Völkerrechtler Thomas Körner?
Ja, also welches Konfliktgebiet, wenn Sie mich das fragen, also falls meine Mutter dieses Gespräch dann hört, die schlägt da gleich die Hände über den Kopf zusammen. Ich glaube, die wäre froh, wenn ich mal nicht in ein Konfliktgebiet gehen würde. Ich war vorher ganz lange in Den Haag beim Internationalen Strafgerichtshof. Theoretisch unter Umständen könnte ich mir auch vorstellen, für den Strafgerichtshof wiederzuarbeiten, den internationalen.
Also Sudan wäre es nicht.
Sudan wäre es nicht. Ansonsten wäre es vielleicht auch mal nett, ein bisschen mehr Transitional Justice zu machen.
Was ist das?
Das sind sozusagen andere Formen, wie man nach großen Konflikten entweder innerhalb einer Bevölkerung oder zwischen verschiedenen Staaten versucht, diesen Konflikt aufzuarbeiten und das Strafrecht ist natürlich das offensichtlichste Medium, aber es gibt dann auch noch andere Wege, Wahrheitskommission und so weiter. Ich habe darüber noch nicht nachgedacht, aber das wäre vielleicht auch mal nett.
Das ist dann ja auch eine Form von Friedensarbeit.
Genau, ja. Ja, wenn man sich heutzutage in der Welt umguckt, eigentlich müsste man ja sagen, dass ich in einem Boom-Arbeitsfeld arbeite, weil es immer mehr potenzielle internationale Straftaten gibt. Aber so richtig glücklich bin ich über meinen wachsenden Arbeitsmarkt jetzt nicht.
Ja, und wie können Sie Ihren Optimismus erhalten, wenn man sieht, dass immer mehr Staaten sich über völkerrechtliche Bedenken einfach hinwegsetzen? Und zwar nicht nur Autoritäre wie Russland.
Ja, manchmal frage ich mich das auch, ob ich einfach ein bisschen zu naiv bin. Ich finde, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also man muss sich dann schon selber engagieren, sonst kann man sich nicht beschweren. Und ich bin mir auch bewusst, dass das große Räder sind, die da gedreht werden. Also für die sofortige Befriedigungsbedürfnis gibt es nicht. Das geht über Jahre, das geht zum Teil vielleicht über Jahrzehnte. Und ja, ich habe mir das so zurechtgelegt, dass ich da trotzdem dran glaube. Das ist eine sinnvolle Tätigkeit, die ein Jurist Jurist machen kann.
Vielen Dank, Herr Körner.
Dankeschön.
Wie die EU ukrainische Strafverfolgungsbehörden bei der Ermittlung und strafrechtlichen Aufarbeitung schwerster Völkerrechtsverbrechen berät, darum ging es im Gespräch mit Thomas Körner. Der Jurist ist Leiter der International Crimes Legal Unit bei der EU-Beratungsmission EUAM in der Ukraine und ist gerade als Peacekeeper des Jahres ausgezeichnet worden. Das Gespräch mit Thomas Körner führte Sabina Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.